Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Ebenbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. So alt dieser Text ist, so inhaltsreich ist er. Und in der Reihe der Stichwortpredigten geht es heute um den Menschen. So alt dieser Text ist, so inhaltsreich ist er und so bedeutsam für uns heute, denn von diesem Wort her lassen sich viele Bögen hineinschlagen in unser Leben, wie wir es heute gestalten, wie es uns heute entgegenkommt. Was ist der Mensch? Das Fragewort, was ist der Mensch, zielt in eine bestimmte Richtung. Wenn wir fragen, was, dann fragen wir nach Objekten. Was ist dies? Was ist das? Das ist ein Stuhl, das ist ein Haus. Und wenn wir nach dem Was fragen im Blick auf die Schöpfung, dann bestimmen wir das, was die Schöpfung ausmacht, als ein Objekt, als ein Ding, als eine Sache. Und entsprechend bemessen wir den Wert dieser Dinge und dessen, was Gott geschaffen hat. Wir geben dem einen Preis, zum Beispiel, denkst du drüber nach, ob das Erdöl wieder noch teurer wird zur Heizung, für deine Heizung oder das Gas, also die Bodenschätze. Die Schöpfung bemessen wir nach dem Preis. Wir bemessen den Preis der Lebensmittel. Wir bemessen den Preis von Tieren, von Früchten, von Wasser. Und wenn wir also nach dem Preisfragen nach dem Wert der Schöpfung, dann sind wir mit diesem Bibeltext ganz in der Wirklichkeit, ganz in der Gegenwart dessen, was uns unmittelbar angeht. Interessant ist nämlich, dass in diesem Bibeltext, den wir uns heute anschauen, der Mensch geschaffen wurde zusammen mit den Tieren. Vers 24 und 25 des Bibeltextes sprechen davon, dass am sechsten Tag nicht nur der Mensch geschaffen wurde, sondern auch das Tier. Und hat uns das möglicherweise etwas zu sagen? Hat das vielleicht etwas zu bedeuten für uns heute, nämlich in der Frage, wie gehen wir mit den Tieren, mit den Geschöpfen dieser Welt um? Bedeutet das etwas über Masthaltung? Bedeutet das etwas, wenn wir in den Versen 29 lesen, dass Gott allen Tieren und dem Menschen die Körner zu essen gab? Die Früchte, das Grünzeug? Und dass da davon, dass wir Fleisch essen, noch überhaupt nicht erwähnt wird? Und plötzlich merken wir, wow, ein ganz alter Text, aber jetzt ist er gegenwärtig, mitten in unserer Gegenwart und du stehst vor der Fleischtheke und denkst an 1. Mose 1, 26. Ich sagte, wir bemessen die Dinge der Schöpfung mit einem Wert, mit einem Preis. Aber wir merken auch, in diesen wenigen Bibelversen steckt eine enorme Brisanz. Nämlich ist es die Frage nach dem Umgang mit dieser Schöpfung. Es ist die Frage selbstverständlich auch nach dem Lebensschutz, dem Schutz des Menschen. Die Frage nach, ist es erlaubt, Menschen zu klonen? Und wenn wir das tun, was ist das dann? Ebenbild Gottes oder Geschöpf des Menschen? Wie ist das mit dem Leben, seinem Anfang und seinem Lebensende? Wie ist es mit der Erweiterung des Lebens um jeden Preis? Die Frage der Sterbehilfe ist für manche aktuell. Der eine und andere hat das auch schon bedacht für sich und hat gesagt, ja, Patientenverfügung und dergleichen, das möchte ich, dass dies mit mir geschieht und das möchte ich nicht mehr, dass das mit mir gemacht wird. Der Mensch darf nichts Mittel zum Zweck werden. Nicht die eigene Person und nicht die andere. Und die Missachtung der Menschenwürde eines beliebigen anderen Menschen tangiert immer auch deine eigene Menschenwürde. Denn da, wo wir anderen Menschen die Würde absprechen, er aber eben Mensch ist wie du und ich, sprechen wir uns selbst die Würde ab. Und das ist in der Geschichte vielfach vorgekommen und das geschieht in diesen Tagen, in all diesen entsetzlichen Kriegen, wo ein Menschenleben nichts gilt. Wir sprechen von den universalen Menschenrechten. Wir haben das Recht der Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar in unserem Grundgesetz aufgenommen. Doch wem kommt Menschenwürde zu und worin besteht sie konkret? Judika heißt der heutige Sonntag. Gott schaffe mir Recht, mir, dem Menschen. Damals galt dem Menschen in der Zeit Israels, als dieser Text geschrieben wurde, galt der Pharao, also der ägyptische Herrscher, als das Ebenbild Gottes. Und nun wird in der Bibel gesagt, nein, nicht nur der Pharao ist das Ebenbild Gottes, wie ihr es aus Ägypten kennt, sondern Ebenbild Gottes ist ein jeder Mensch. Und das wird deutlich beschrieben, Vers 27, und Gott schuf den Menschen, da steht Adam, und Gott schuf den Adam, den Menschen, als sein Bild, als Ebenbild Gottes schuf er ihn, den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Wem kommt Menschenwürde zu? Warum ist das so bedeutsam, dass hier Mann und Frau in einem Atemzug genannt werden? Und was bedeutet das für unsere Zeit, wenn wir diesen Gedanken aufgreifen und fortführen? Wenn also, und das war damals revolutionär, Mann und Frau beschrieben werden, gleichberechtigt als Schöpfung Gottes, dann schließt das im Blick auf die Menschenwürde auch alle anderen Menschen ein. Sie sind nämlich alle vor Gott gleich, alle zu seinem Bild geschaffen. Da ist kein Mensch davon ausgeschlossen. Kein Mensch ausgeschlossen aufgrund seiner Nationalität. Kein Mensch ausgeschlossen aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, seiner sozialen Stellung. Kein Mensch ausgeschlossen wegen seines Geschlechts und kein Mensch ausgeschlossen wegen seiner sexuellen Orientierung. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie. Kein Mensch ist davon ausgeschlossen, wegen seiner Weltanschauung oder seiner Religionszugehörigkeit. Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes. Unsere Gott-Ebenbildlichkeit ist auch nicht auf unseren Intellekt begrenzt, auf unsere geistige Begabung, auf unser Bewusstsein, auch nicht auf unsere Sittlichkeit und unseren Charakter. Und wenn wir so diesen Bibeltext, diese wesigen Verse lesen, dann merken wir, wie bedeutsam das Stichwort Mensch in der Bibel ist. Immer wieder taucht es in der Bibel auf, immer wieder geht es von diesem Grundsatz aus, bis eben zur Passion Jesu hin, bis zur Menschwerdung Gottes. Vers 26 lesen wir den betonten Entschluss Gottes, lasst uns Menschen machen. Mancher denkt, aha, hier wird zum ersten Mal die Trinität angesprochen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Exegeten sind sich einig, dass das hier nicht gemeint ist. Lasst uns Menschen machen, dieses uns nicht bezogen auf den dreieinen Gott, sondern bezogen, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Das erscheint nochmal im Psalm 8 und im Hebräerbrief Kapitel 2, 5 und 7. Und da wird deutlich, dass wir wenig geringer gemacht sind als die gottähnlichen Wesen, so im Psalm 8. Wenig geringer gemacht als die Engelwelt, so in Hebräer 2. Bedeutsam ist dieser Vers deswegen, weil wir damit eben tatsächlich zu gottgleichen Wesen erklärt werden. Nicht identisch mit Gott, aber den göttlichen Wesen gleichgestellt. Und was meint das nun genau, wenn wir sagen, wir sind Ebenbild des Gottes? Wir gehen einen Schritt weiter von der Frage, was ist der Mensch, zu der Frage, wer ist der Mensch? In Vers 27 findet sich dreimal das Wort, ich habe es euch fett markiert, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Ebenbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn ihr euch erinnert, dann haben wir in einer früheren Predigt zu dem Stichwort Schöpfung gesagt, dass dieses Wort, das hier steht für Schaffen, Bara, dass dieses Wort ein exklusives Wort ist, das nur für das Schaffen Gottes verwandt wird. Gott schafft. Und wenn er schafft, wird dieses Wort im Hebräischen verwandt. Und jetzt in diesem Vers 27 wird es gleich dreimal verwandt in einem Vers. Und das hat natürlich etwas zu sagen. Wenn wir dies lesen, wird uns bewusst, jetzt geht es um etwas ganz Zentrales. Dieses Schaffen Gottes ist hier ganz besonders hervorgehoben. Bei der Erschaffung des Menschen ist Gott intensiver denn je beteiligt. Gott ist Person und er will mit Menschen Gemeinschaft haben. Er sucht sich, er schafft sich ein Gegenüber. Und zwar nicht nur, dass er uns anschauen kann, wie in einem Spiegel und sagt, ach, sieht ja ganz nett aus, der eine und andere zumindest. Sondern, dass Gott uns anschaut und sagt, dieser Mensch ist berufen, mit mir in Gemeinschaft zu leben. Du bist geschaffen, um Gott zu hören und Gott zu antworten. Nicht nur von ihm zu nehmen, sondern auch von ihm her weiterzugeben. Deine Gottesebenbildlichkeit ist an keinen von dir zu erbringenden Qualitätsstandard gebunden, weder optisch noch intellektuell noch moralisch. Aber du bist herausgerufen, um Gott zu antworten, um also Verantwortung zu übernehmen. Und Gott segnete die Menschen und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also du bist Mensch in Verantwortung genommen, mir gegenüber. Gott Ebenbildlichkeit ist ein Verhältnisbegriff. Menschenwürde ist nichts anderes als das Menschsein selbst. In diesem Verhältnis, in dem wir stehen, nämlich im Verhältnis zu Gott. Menschenwürde ist nichts anderes als das Menschsein selbst. Und das gebietet Achtung. Und das fordert Achtung vor dem Menschen. Weil der andere genauso die Achtung und Anspruch auf Achtung hat, der andere wie du. In jeder Phase seiner Entwicklung kommt Menschen diese Achtung zu. Sie gilt dem ungeborenen Menschen ebenso wie dem sterbenden Menschen. Der ungeborene Mensch entwickelt sich nicht erst zum Menschen hin, sondern ist von Beginn an Mensch. Und jetzt merken wir, dass dieses Wort her, die Würde des Menschen ist unantastbar, von diesem Bibelwort her unglaublich brisant ist in unseren Lebenswirklichkeiten. Dies betrifft Mann und Frau, Vater und Mutter gleicherweise. Und das betrifft mich und dich, wenn wir mal älter werden und vielleicht, weil du gerade alte Eltern hast. Und es betrifft uns, wenn wir krank werden, schwerst krank werden, wenn es ans Sterben geht. Die Gottesebenbildlichkeit geht uns niemals verloren. ist ein Sterben, in denen Menschen gegen ihren ausdrücklichen Wunsch und Willen durch medizinische Maßnahmen am Leben erhalten werden, ist ein solches Sterben menschenwürdig? Stürzt uns nicht die Medizin auch in unglaubliche Probleme hinein, weil wir heute etwas vermögen, was wir vor vielen Jahren noch nicht vermochten? Und jetzt merken wir, dass die Bibel sehr aktuell ist, weil da steht ja nichts wortwörtlich dazu, aber Ethik muss entfalten werden von diesen Texten her, die wir haben. Und das hat was mit Nachdenken zu tun, das hat was mit Begründung, mit Überlegung zu tun. Zur Würde des Menschen gehört meines Erachtens auch, auf die Anwendung medizinischer Maßnahmen sich einzulassen oder sie zu untersagen und darauf verzichten zu können. Und ich denke manchmal darüber nach, wie ich mich verhalten werde, wenn mir nach Menschenermessen nicht mehr zu helfen sein wird. Menschenwürde, das ist eine große Herausforderung. Nicht nur für den Sterbenden, sondern auch für den Menschen, der den Leidenden begleitet. Es ist für uns die Herausforderung, das Leiden mit anzusehen, wenn die Krankheit unheilbar ist und die Hilflosigkeit und die Ohnmacht mächtig. Es ist eine enorme Herausforderung für den Arzt, genauso wie für den Angehörigen und den Begleiter. Denn zur Menschenwürde gehört ja auch, dass wir den Menschen nicht einfach preisgeben und sagen, schalt ab. Sondern weil wir uns ja zu diesem Menschen verhalten, in seiner eigenen Würde und noch einmal, wie ich mit ihm umgehe, das fällt auf mich zurück. Folter, das ist den meisten Menschen klar, ist ein Tabu von diesem Wort Gottes her, aber unter bestimmten Bedingungen wird dem jetzt stattgegeben und zwar von einer Nation besonders erlaubt, die sich immer stark für das Christentum gemacht hat und für die Menschenrechte. Weil das leitende Interesse dann höher wiegt als der grundsätzliche Schutz. Der grundsätzliche Schutz des Menschen irgendwie verhandelbar? Sklaverei, in der Bibel noch gängig, auch nicht kritisiert, sondern normal im Alten Testament, selbst noch im Neuen, nicht angegriffen. Für uns heute ein Ding der Unmöglichkeit und doch Wirklichkeit in dieser Welt, Versklavung allenthalben. Menschenhandel, auch Prostitution, sind nicht mit der Menschenwürde vereinbar. Gott wurde Mensch. Das ist das, worauf dieser Sonntag für mich hinzielt. Wir gehen auf die Passion zu und von dort her bedenke ich die Menschwerdung Jesu. Von diesem Wort. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und jetzt wird Gott Mensch in dem Jesus von Nazareth. Und in seinem Leben zeigt sich mir die Bestimmung meines Lebens und deines Lebens, nämlich in Beziehung mit diesem Gott, mit diesem Schöpfer zu leben. Du bist sein Abbild und er hat dich berufen, in Beziehung mit ihm zu leben. Häufig denken wir, dass Berufung etwas ganz Außergewöhnliches ist für etwas ganz Besonderes, das man tut. Und mancher ist eben berufen und der andere nicht. Nein. Jeder Mensch ist berufen, Gottes Ebenbild zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das ist deine Berufung. Das ist meine, das ist die deines Freundes, deines Nachbarn. Das ist uns allen gleich. Und dieses Verhältnis, das Gott sich mit dem Menschen wünscht, das wird in der Bibel mit dem Bund beschrieben und thematisiert. Und dieses Stichwort Bund werden wir uns später noch genauer anschauen. Aber hier taucht es schon auf. Der Bund, den Gott mit dem Menschen schließt, den er wiederholt uns in Erinnerung ruft und den er fundamental grundlegt durch die Menschwerdung seines Sohnes. Gottes Wunsch und Wille nach Gemeinschaft mit dir soll sich in deinen Beziehungen widerspiegeln, in unseren Beziehungen zu unserer Umwelt. Der Sinn der Schöpfung erfüllt sich nicht im einzelnen Leben, sondern im Zusammenleben. Im Zusammenleben nicht nur der Menschen, sondern auch im Zusammenleben mit der Natur, mit allem Geschaffenen, mit den Meeren, mit der Luft, mit der Erde, mit Pflanz und Tier. Es erfüllt sich in dem Auftrag, die Erde zu bebauen und zu pflegen, wie es dann später in 1. Mose heißt, nach dem Sündenfall. Hier ist ein Warnzeichen aufgerichtet, nicht zu herrschen, auszubeuten, sondern zu bauen und pflegen. Das sollt ihr tun. Denn ihr seid zur Bundesgenossenschaft mit Gott bestimmt. In Christus, in Jesus, ist der Bund Gottes mit dem Menschen endgültig offenbar geworden. Und ein für alle Mal ist damit entschieden, was deine Bestimmung und deine Berufung ist, mit Gott zusammen zu sein. Es ist das letzte Werben Gottes um uns durch seinen Sohn. Es ist dieses Werben, so bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist dieses Werben Gottes hinein in die Nähe und Gemeinschaft mit ihm. Und wie hätte Gott dir und mir deutlicher machen können, wie würdig wir sind und welche Bedeutung wir für ihn haben, als dass er selber Mensch wird? Wie hätte Gott es stärker ausdrücken können, dass wir ihm alles, aber wirklich alles bedeuten, ich und du und all die anderen Menschen, als so, dass er Mensch wird, dass er hineingeht, dass er sich hineingibt in dieses Leben, in all sein Leid, in all seine Freuden, aber auch hineingibt in die Bloßstellung und die Demütigung, die auch der Menschenwürde widerspricht. Und deswegen wurde Jesus ausgezogen, bloßgestellt, sprichwörtlich nackt vor die Menschen gestellt, der Würde beraubt und gegeißelt, gequält, gefoltert, geschlagen, bespuckt, verspottet, gekreuzigt. Jesus wurde Mensch. Mit dem Wort von der Menschenwürde sind wir ganz nah dran an der Passion Jesu. Und wir sind ganz nah dran am Osterfest, an der Auferstehung, nämlich dass wir wieder zum Leben kommen sollen in diese Gemeinschaft, in die Gott uns geschaffen hat, zu seinem Ebenbild, die wir verloren haben. Die Gemeinschaft mit ihm, nicht die Menschenwürde, aber die Gemeinschaft mit ihm verloren haben durch unsere Schuld. Und durch Passion, Kreuzigung, Tod Jesu und seine Auferstehung ruft uns Jesus zurück in diese Einheit, diese ursprüngliche Einheit mit dem Vater, der uns verheißt, uns ewiges Leben zu geben, das Leben hier im Du, im Miteinander reich zu machen und dem Leben eine ewige Perspektive zu schenken. Und darum ist die Aufforderung dieses Bibelwortes, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Ebenbild Gottes schuf er ihn, das ist die Aufforderung an dich, dich auf diesen Gott einzulassen, einzuschlagen und zu sagen, von dir komme ich her, zu dir werde ich hingehen, mit dir will ich heute und morgen sein. Amen.
Vor diese